dass Jesus der Herr ist. 56 Abgeordnete des polnischen Parlaments wollten einen Beschluss einbringen in die höchste Kammer Polens, demzufolge Jesus Christus offiziell zum König von Polen ernannt werden sollte. So berichtete das die Tageszeitung Czechpospolita kurz vor Weihnachten. Ein entsprechender Gesetzesentwurf liegt dem Parlamentspräsidium in Polen bereits vor. Und dafür haben sich diese 46 Abgeordneten ausgesprochen, die zum Teil aus der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, der Liga polnischer Familien und aus der Bauernpartei zusammenkommen. Man sagt, sie haben sehr wenig Zustimmung für diesen Vorschlag bekommen, sodass der wieder in Vergessenheit geraten wird. Aber selbst wenn dieser Gesetzesentwurf eine Mehrheit bekommen hätte, wäre das ja bestenfalls ein symbolischer Akt gewesen. Jesus, der König von Polen, aber die wirkliche Macht hätte nach wie vor woanders gelegen. Und genau so empfinden das auch viele Christen. Sie ehren Jesus als den König. Wir haben jetzt zu Weihnachten diese Lieder gesungen. Siehe, dein König kommt zu dir. Tochter Zion, jauchze laut. Aber die wirkliche Macht liegt hier nicht ganz woanders. Gerade an der Schwelle zum neuen Leben, zum neuen Jahr, stellt sich die Machtfrage ja besonders hartnäckig. Wer hat die Macht über 2007? Wer wird bestimmen, was passieren wird? Auf der großen Bühne der Geschichte und in meinem Leben. Gerade zum Jahreswechsel spüren wir das ja besonders, dass wir unser Leben, unsere Zeit nicht in der Hand haben. Keinen Augenblick, keine Sekunde können wir anhalten. Keinen einzigen Tag können wir zurückholen und noch einmal anders leben. Der Liedermacher Reinhard May hat ein Silvesterlied geschrieben, schon vor vielen Jahren. Und darin fragt er ganz erstaunt, wirklich schon wieder ein Jahr? Ist das schon so lange her? So nach dem Motto, es war doch gerade erst Januar. Und schon ist alles wieder vorbei. Im Fernsehen konnten Sie in den letzten Tagen die Zusammenfassungen des Jahres sehen. Da rauschte Monat für Monat an unserem staunenden Auge vorbei und rief uns wieder manches in Erinnerung. Triumphe und Katastrophen im Sekundentakt. Die Weltmeisterschaft natürlich immer wieder. Der Krieg im Irak. Und manches, was wichtig war, kam dabei gar nicht vor. Zum Beispiel die ungeheuer hohe Zahl der Abtreibungen auch in diesem Jahr wieder. Die ganze Problematik um das Antidiskriminierungsgesetz. Wer behält da noch den Überblick? Wer kriegt die Dinge in den Griff? Und wie wird der Rückblick in 365 Tagen aussehen? Nicht nur Politiker und Journalisten fragen so, sondern die Machtfrage stellt sich uns ja auch ganz privat. Was wird auf mich persönlich zukommen? Und wie werde ich damit fertig werden? Der eine wartet auf eine neue berufliche Situation, der andere auf seine Operation. Der nächste hat vielleicht ab Frühjahr gar keinen Arbeitsplatz mehr. Beim dritten gehen die Kinder aus dem Haus. Der vierte freut sich darauf, bald zu heiraten. Der fünfte hat gerade wieder eine neue Arbeit gefunden und fragt sich, wie werde ich meinen Laden durchbringen im neuen Jahr. Der sechste ist etabliert und sagt, es könnte eigentlich genauso weitergehen, wie es bisher immer gelaufen ist. Ob hoffen oder bangen, ob Dur oder Moll, keiner von uns hat sein Leben wirklich in der Hand. Keiner. Und immer wieder die bange Frage, wer hat die Macht? Und in diese Situation, da tönt nun unser Predigttext hinein wie eine laute Fanfare, wie ein Lichtglanz aus einer anderen Welt. Dieser Predigttext, der tastet sich nicht behutsam an unsere Probleme heran, sondern es ist so wie bei dieser Grafik von Walter Habdank, die wir am ersten Weihnachtstag schon mal kurz betrachtet haben und die ich zur Erinnerung heute Ihnen noch einmal mitgebracht habe. Da kommt Licht von oben. Das sehen Sie auch auf diesem blauen Untergrund noch und bei diesen etwas schwierigen Lichtverhältnissen hier bei uns. Da kommt Licht von oben. Da kommt eine Macht, die sich nicht aufhalten lässt. Und die Menschen hinter den Gittern, die Sie da rechts sehen, die Menschen in ihren Verliesen und in ihren Gefängnissen, die schauen verwundert und auch ein wenig erschrocken, aber sie schauen hin. Und so lassen sie auch uns hinschauen, auf das Licht, das da kommt und auf das, was der lebendige Gott uns in unseren Jahresschluss hineinsagt mit seinem Wort. Denn das ist das Einzige, worauf wir uns verlassen können. Das Einzige, was uns wirklich Hilfe und Kraft geben kann, das Wort Gottes. Alle guten menschlichen Wünsche und Überlegungen und Gedankenspiele mögen ganz hilfreich sein, aber verlassen können wir uns nur auf das Wort Gottes. Wir haben den ersten Teil dieses Predigttextes am ersten Weihnachtsfeiertag schon miteinander betrachtet und werden ihn heute abschließend auslegen. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zu Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, die der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Das ist die Weihnachtsgeschichte des Hebräerbriefs. Und wenn Sie ein Beispiel aus dem Schach nehmen wollen, dann können Sie sagen, Jesus war nicht Gottes erster Zug auf dem Schachbrett der Weltgeschichte. Gott hat auch vorher schon gesprochen durch die Propheten im Alten Testament. Insgesamt 39 alttestamentliche Bücher liegen uns vor. Aber wie ein guter Schachspieler in Gedanken immer mehrere Züge voraus ist und sein Ziel genau im Blick hat, so hat auch Gott durch die Propheten immer wieder auf diesen letzten großen Zug hingewiesen und hingearbeitet. Und alle vorherigen Schachzüge, alles, was Gott vorher gesagt und gesprochen hat, hat dann diesen letzten entscheidenden Schachzug vorbereitet. Und der kam, als Jesus Christus auf die Bühne der Weltgeschichte trat. Und darum, das sagen wir am ersten Weihnachtsfeiertag, ist Jesus Gottes letztes Wort. Das hatten wir genau untersucht, was das heißt. Jesus ist der Höhepunkt des Redens Gottes. Jesus ist Gottes letzte Chance für diese Welt. Er ist Gottes unüberbietbares letztes Wort. Was das im Einzelnen bedeutet, können Sie nochmal nachhören auf der Aufnahme vom letzten Mal. Und dann haben wir gesehen, Jesus ist nicht nur Gottes letztes Wort, sondern Jesus ist auch Gottes eigenes Wort. Nachdem Gott vorher Propheten geschickt hat, hat er zuletzt seinen eigenen Sohn geschickt. Vorher kamen Botschaften und Nachrichten von Gott, in Jesus kam Gott selbst. Jesus ist Gottes ureigenes Wort. Und wir hatten gesehen, so wie das Licht der Sonne uns durch die Sonnenstrahlen erreicht, so erreicht uns Gottes Licht durch den Strahl seines Sohnes, durch den Sonnenstrahl Jesus Christus. Und deswegen hatte der Hebräerbrief gesagt, Jesus ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit. Der Strahl, der uns Gottes Sonne nahe bringt, in einer Dosierung, die uns nicht zerstört. Und mehr noch, Jesus ist das Ebenbild von Gottes Wesen. So wie der Stempel einen 1:1 Abdruck im Wachs hinterlässt. So ist Jesus, hatten wir gesehen, der 1:1 Abdruck des lebendigen Gottes. Er ist das Ebenbild von Gottes Wesen. Der exakte Abdruck von Gottes Persönlichkeit. Niemals vorher war Gott den Menschen so nahe gekommen, wie durch Jesus Christus. Und darum hatten wir gesehen, Jesus ist nicht nur Gottes letztes Wort, sondern Jesus ist auch Gottes eigenes Wort. Soweit waren wir am ersten Weihnachtsfeiertag gekommen. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen, welche Kompetenz hat dieser Jesus nun? Wie groß ist denn nun seine Macht? Wie weit reichen denn seine Befugnisse? Und dabei entdecken wir ein drittes. Jesus, drittens, Jesus ist Gottes umfassendes Wort. Wenn Sie also mitschreiben wollen, das dritte, Jesus ist Gottes umfassendes Wort. Wir sehen hier in Vers 2, Jesus ist eingesetzt zum Erben über alles. Durch ihn hat Gott die Welt gemacht. Und dann Vers 3, er trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Der Erbe am Ende, der Schöpfer am Anfang und der alles trägt dazwischen. Verstehen Sie, was das heißt? Das heißt, jeder Atemzug, den an irgendeiner Ecke dieser Welt irgendein Mensch tut, ist nur möglich, weil Jesus das ermöglicht. Er trägt alle Dinge, das heißt es. Das ganze Universum, jede Sekunde der Weltgeschichte steht unter der Kontrolle von Jesus Christus. Nicht weniger bedeutet dieser Satz. Und wir sehen, Jesus steht am Ende als Erbe. Gott hat ihn eingesetzt zum Erben von allem. Was heißt das? Der Erbe ist der rechtmäßige Besitzer. Am Ende wird ihm alle Verfügungsgewalt gegeben. Das bedeutet das. Er ist der, dem die letzte Autorität zusteht. Er ist der Erbe, das heißt, er wird dieser Welt und jedem einzelnen Menschen, der über diese Welt geht, das entscheidende letzte Urteil sprechen. Das steht Jesus zu. In diesem Vers haben wir eine Anspielung auf den alttestamentlichen Text Psalm 2, Vers 8. Da heißt es, bitte mich, sagt Gott, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Weltenden zum Eigentum. Und hier wird gesagt, der, der das kriegt, der dieses Recht kriegt, der diese letzte Verfügungsgewalt bekommt, das ist Jesus Christus. Und genau so, wie am Ende Jesus das letzte Wort sprechen wird, so sprach er am Anfang das erste Wort. Denn er ist nicht nur der Erbe, sondern er ist auch der Schöpfer. Sehen Sie, der Hebräerbrief sagt, Jesus steht nicht nur am Ende, sondern er steht auch am Anfang. Er ist Gottes umfassendes Wort, er ist der Schöpfer, durch den Gott auch die Welten gemacht hat. Da steht im Griechischen sogar die Mehrzahl, um die Größe des ganzen Universums auszudrücken. Durch Jesus hat Gott die Welten gemacht. Gegen alle Evolutionstheorien, die im Ansatz damals so üblich waren, wie sie es heute sind. Es gab schon lange vor Christus alle möglichen Versuche, die Weltentstehung auf natürlichem Wege im Sinne einer antiken Evolutionstheorie, wenn Sie so wollen, zu erklären. Schon bei den Vorsokratikern, also noch vor Plato und Sokrates und Aristoteles. Und gegen alle diese Evolutionstheorien, die im Ansatz damals schon da waren, macht der Hebräerbrief klar, woher die Komplexität und die Vielfalt der Schöpfung wirklich kommen. Und wem wir sie verdanken. Ich darf daran erinnern, gerade 2006 hat es ja zu diesen Fragen eine heftige öffentliche Debatte gegeben. Und manche Anwälte der Evolutionslehre sind so aufgetreten, ich sag mal, wie eine oberste Diskussionsaufsichtsbehörde. Bei vielen hatte man den Eindruck, sie hätten ihren Kollegen, die davon ausgehen, dass die Welt sich an den Schöpfungsakt Gottes verdankt, sie hätten diesen Kollegen am liebsten verboten, ihre Position öffentlich zu vertreten. Und so wollte man etwa durch öffentlichen Druck verhindern, dass in einer evangelischen Schule in Gießen im Biologieunterricht das Schöpfungsmodell und das Evolutionsmodell miteinander verglichen werden. Da hat es eine diffamierende Fernsehsendung gegeben im Oktober. Viele von Ihnen werden sich daran erinnern. Und daraufhin wurde politisch Druck gemacht. Es wurde von bestimmten Verbänden Druck gemacht und man wollte über diesen öffentlichen Druck erreichen, dass an dieser Schule nicht mehr Schöpfungsmodell und Evolutionsmodell miteinander verglichen werden dürfen. Und man hat diejenigen, die die Schöpfung lehrten, mit islamischen Fundamentalisten gleichgesetzt. Erfreulich daran war, wie die hessische Kultusministerin Karin Wolf sich hinter die Schule gestellt hat. Die Kultusministerin hat eindeutig die Meinungsfreiheit verteidigt, und trotz heftigster Prügel, die Frau Wolf dafür bezogen hat, hat sie dafür plädiert, das Schöpfungsmodell nicht in den Religionsunterricht zu verbannen, wie das die Gegner vorgeschlagen haben. Also in Bio wird Evolution gelehrt und in Religion darf man dann über Schöpfung sprechen, sondern sie hat gefordert, dass das auch in Bio als wissenschaftliche Alternative diskutiert werden können muss. Das war mutig. Und die Ministerin hat gut daran getan, denn die entscheidenden Fragen der Lebensentstehung kann die Evolutionslehre bis heute nicht beantworten. Wie kann aus nichts etwas werden? Wie kann aus lebloser Materie Leben entstehen? Wie kann aus Unpersönlichem Persönlichkeit werden? Ist bis heute nicht beantwortet und kann auch nach den Regeln der empirischen Naturwissenschaft nicht beantwortet werden, dieser Sprung. Und das wird noch einsichtiger, wenn wir uns einige wenige Beispiele vor Augen führen. Nehmen Sie mal nur das menschliche Herz. Und damit meine ich jetzt wirklich die Pumpe und nicht nur so die Seele des Menschen. Ich habe gelesen, dass bei durchschnittlichem Lebensalter das Herz 800 Millionen Mal schlägt. Und dabei pumpt es so viel Blut, mit dem man eine Reihe von Tankwagen füllen könnte, die von einem Ende Deutschlands bis zum anderen reichen. Von Norden nach Süden. So viel Blut pumpt ein einzelnes Herz im Laufe eines Lebens. Das ist sagenhaft. Oder nehmen Sie das Gehirn. Das Gehirn speichert die Erinnerungen eines ganzen Lebens. Wo hat es diesen Speicherplatz her? Oder das Auge. Das Auge ist empfindlicher und kann differenzierter wahrnehmen und ist reaktionsschneller, wie es auch auf äußere Reize reagiert, als die feinsten optischen Geräte. Oder denken Sie nur an das Universum. Es hat eine Weite und eine Größe, die sich kein Mensch vorstellen kann. Die Zahlen, die ich gefunden habe, also die Sonne könnte 1,2 Millionen Mal die Erde enthalten und dazu noch 4,3 Millionen Mal den Mond. Also ich könnte sich gar nicht mehr vorstellen, diese Dimension. Und der nach der Sonne nächste nähere Stern, nämlich der Alpha Centaurus, ist noch 5-mal größer als die Sonne. Undenkbar, diese Weiten. Und nun könnte man Zahlen noch weiter anführen, Schritt für Schritt. Und wir würden immer wieder auf die Frage stoßen, wo kommt das alles her? Diese fantastische Ordnung. Ist das alles nur dem Zufall zu verdanken? Und die Bibel sagt uns, nein, es ist anders. Es ist geschaffen worden. Es ist geschaffen worden nach dem genialen Plan eines genialen Baumeisters. Und wer ist dieser Baumeister? Der Hebräerbrief sagt, Jesus Christus. Jesus Christus. Also, Weihnachten heißt, der Schöpfer betritt sein Werk, entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering und nimmt an sich als Knechtsgestalt der Schöpfer aller Dinge. Und das ruft der Hebräerbrief in Erinnerung. Er sagt, Jesus steht am Anfang als der Schöpfer. Jesus steht am Ende als der Erbe, der das letzte Wort reden wird. Und auch zwischendurch überlässt Jesus die Welt keine Sekunde lang sich selbst. So wie ein Uhrmacher, der eine Uhr mal aufgezogen hätte und sie dann einfach ablaufen lässt. Sondern er bleibt dran an dieser Welt als der Erhalter. Auch das sagt der Hebräerbrief in Vers 3. Sehen Sie, da heißt es, er trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Also er steht auch in der Mitte. Jesus Christus, die Balance dieser Welt, die Stabilität dieser Welt hängt davon ab, dass, das wissen wir alle, bestimmte Gesetzmäßigkeiten einfach funktionieren. Das hängt an vielen kleinen Fäden, die ineinander passen müssen und von denen keiner reißen darf. Also wenn das Gesetz der Schwerkraft einen Augenblick nicht wirksam wäre, kann man sich vorstellen, was da hier passieren müsste. Will alles kaputt gehen. Wenn die Erde der Sonne nur ein wenig näher käme, würden wir alle verbrennen. Und umgekehrt, wenn die Entfernung nur ein wenig größer würde, dann würden wir alle erfrieren. Wenn der Mond nicht in einer exakten Distanz zur Erde bliebe, dann würden Fluten das Land regelmäßig völlig überschwemmen. Und so fragen wir, wer erhält das Universum in dieser Balance? Wer sorgt dafür, dass diese ausgeklügelte Architektur nicht zerstört wird? Und die Antwort des Hebräerbriefs lautet, Jesus Christus trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Das wird hier behauptet. Unerhört. Und das heißt, wir leben nicht in einem Zufallssystem, sondern wir leben in einem geordneten Kosmos. Wir leben in einem vernünftig nachvollziehbaren System. Das war ja übrigens eine der Erkenntnisse, die dazu geführt hat, dass in der Renaissance viele Menschen anfingen, die Natur zu erforschen. Viele der ersten Naturwissenschaftler waren überzeugte Christen. Nicht alle, aber viele. Weil sie sagten, es gibt einen Gott, der nach einem Ordnungssystem diese Welt erschaffen hat. Und deshalb müsste man das doch ansatzweise herausfinden und erforschen können. Und weil wir glauben, dass ein Gott die Welt geschaffen hat, darum lohnt es sich, Naturforschung zu betreiben. Jesus Christus ist der Erhalter aller Dinge. Und selbst die Umweltzerstörung, so gefährlich sie ist, kann diese Welt nicht aus eigener Kraft kippen. Denn das Ende dieser Welt kommt dann, wenn Jesus Christus sein letztes Wort spricht. Und darum konfrontiert uns der Hebräerbrief hier mit einer machtvollen Wahrheit. Er sagt, Jesus Christus ist Gottes umfassendes Wort. Er ist der Erbe, der das letzte Wort spricht. Er ist der Schöpfer, durch den das erste Wort gesprochen wurde und Gott die Welt gemacht hat. Und er ist zwischendrin der Erhalter, der die gesamte Balance und Architektur seiner Schöpfung instand hält. Jesus ist Gottes umfassendes Wort. Und jetzt überlegen Sie mal, versuchen Sie mal zu denken, was das für die Machtfrage bedeutet. Wenn das wahr ist, was hier steht, dann gibt es keinen anderen, der eine vergleichbare Macht besitzt wie Jesus Christus. Über das gesamte Universum. Das wird hier behauptet. Und sehen Sie mal, genau mit diesem Anspruch ist Jesus dann auch aufgetreten. Er hat immer deutlich gemacht, dass er Gott ist. Er hat die Kranken geheilt. Er hat Tote auferweckt. Da hat er seine Schöpferkraft gezeigt. Er hat einen Sturm auf dem Meer gestillt durch sein kräftiges Wort. Er hat ein Wort gesprochen und die Elemente haben ihm gehorcht. Er ist souverän mit der Materie umgegangen. Er ist auf dem See gelaufen. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Er hat das Brot vermehrt. Er ist selber auferstanden. Er trägt alle Dinge durch sein kräftiges Wort. Das ist nicht irgendwie religiöse Lyrik, sondern das ist ganz real gemeint. Jesus hat diese Macht. Und deswegen sagt der Hebräerbrief auch in Vers 4 dann, und er ist so viel höher geworden als die Engel. Wie der Name, den er erbt hat, höher ist als ihr Name. Zu der Zeit waren die Engel hoch im Kurs, wie auch heute teilweise wieder. Und manche verstiegen sich dazu, die Engel anzubeten und alle möglichen Engeltheorien aufzustellen. Und da wurde gesagt, seht mal, Jesus, seine Macht. Er ist der Größte. Er ist Gottes umfassendes Wort. Und nun vergleichen Sie mal damit jede andere Macht, die Ihnen im kommenden Jahr bedrohlich werden könnte. Welche Macht auch immer das sei. Gott sagt Ihnen, Jesus ist stärker. Jesus ist in jedem Fall stärker. Denn er ist Gottes umfassendes Wort. Aber eine Frage bleibt noch offen. Und diese Frage lautet schlicht und einfach, woher kann ich wissen, dass dieser Jesus Christus mir wohlgesonnen ist? Das ist ja die entscheidende Frage. Wer sagt mir, dass Jesus seine Macht für meine Sache einsetzen wird? Und es ist so, als ob der Schreiber des Hebräerbriefs mit dieser Frage gerechnet hätte. Denn sein Kurzporträt von Jesus ist hier noch nicht zu Ende. Jetzt kommt eigentlich der Höhepunkt. Der Hebräerbrief sagt, dieser Jesus Christus, der alle Macht über die Welt hat, er hat sich um mein persönlichstes Problem gekümmert. Schauen Sie mal, das steht auch in Vers 3. Da steht nämlich, er, Jesus, hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Und das ist das vierte, was wir festhalten. Jesus ist nicht nur Gottes letztes Wort, nicht nur Gottes eigenes Wort, nicht nur Gottes umfassendes Wort, sondern Jesus ist, Gott sei es gedankt, auch Gottes reinigendes Wort. Die gesamte Macht Gottes, schauen Sie, ist doch ganz logisch, würde uns nichts nützen, wenn sie gegen uns stünde. Dann würde diese Macht uns eher bedrohen, als uns etwas nützen. Diese ganze Macht würde uns nichts helfen, wenn sie achtlos an uns vorbeiginge. Entscheidend ist doch die Frage, welches Gefälle hat Gottes Macht? Welches Gefälle hat Gottes Macht? Und das wird hier an diesem Holzschnitt von Walter Habdank so schön ausgedrückt. Diese bange Frage, sehen Sie mal die fragenden Gesichter dieser Leute da rechts. Der Mann in seinem Verlies oben links, dann darunter der an der Flasche hängt. Rechts die beiden, die sich wohl gerade im Ehebruch befinden. So deutet es diese Kleidung der Frau an. Oder darunter der gefesselt ist an seinen Rollstuhl. Und immer wieder die Frage, was bringt das Licht? Ist es für uns oder ist es gegen uns? Was wird dieses Licht ausrichten? Licht im Wald kann zweierlei. Es kann den Verirrten retten und es kann dem flüchtenden Verbrecher den Fluchtweg verunmöglichen. Welches Gefälle hat die Macht Jesu? Das ist die Frage. Und der Hebräerbrief gibt eine Antwort darauf. Er sagt, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden. Das heißt ganz einfach, Jesus hat alles aus dem Weg geräumt, was mich Gott zum Feind macht. Meine Schuld.
meinen Unglauben, meine Gleichgültigkeit gegenüber dem heiligen Gott. Jesus hat alles aus dem Weg geräumt, was mich zu einem Kandidaten der Hölle auf ewig machen würde. Das heißt es. Die Propheten, die hatten deutlich gesagt, Leute, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Ihr gehorcht seinen Geboten nicht, ihr erwidert seine Liebe nicht. Das ist unser normaler Zustand. Dass unser Herz und unser Handeln, unser Denken und unser Wollen verdreckt ist mit Schuld. Aber jetzt schickt Gott sein reinigendes Wort, Jesus Christus. Und Jesus ist Gottes reinigendes Wort, nicht Gottes reinigendes Gewitter. Wir sprechen ja öfter mal so vom reinigenden Gewitter. Ja, in der Kindererziehung muss das manchmal auch sein, dass da so richtig ein reinigendes Gewitter dazwischen prasselt und dann die Luft wieder okay ist. Aber das macht Jesus Christus nicht. Nein, wir müssen es anders sagen. Jesus Christus hat das reinigende Gewitter über sich selbst ergehen lassen. Er hat das reinigende Gewitter ertragen. Jesus Christus ist für uns im wahrsten Sinne des Wortes zum Blitzableiter geworden. Nämlich der tödliche Blitz der Strafe Gottes, der uns hätte vernichten müssen. Weil Gott heilig ist. Und weil Gott nicht einfach Sünde stehen lassen kann. Dieser tödliche Blitz der Heiligkeit des ewigen Gottes, der uns hätte treffen müssen, der uns vernichtet hätte, der uns auf ewig verdammt hätte, der hat Jesus getroffen. Und deswegen hat Walter Habdank auch das Kreuz oben links auf diesem Holzschnitt markiert. Sie sehen das. Christus wurde geboren, um für uns zu sterben. Und schauen Sie, damit ist die Zielrichtung ganz klar, mit der Gottes Wort in diese Welt hineinkommt. Gott will uns reinigen. Er will uns unseren Dreck, der uns von ihm trennen müsste, vergeben. Er will uns unsere Schuld abwaschen. Was keine Macht der Welt kann, das kann allein Gottes reinigendes Wort, nämlich neues Leben schenken. Sie alle kennen Johann Hinrich Wichern, der im 19. Jahrhundert zur Vater der inneren Mission wurde. Er begründete vor den Toren Hamburgs das heute noch existierende Raue Haus. Und dort wurden Jugendliche aufgenommen, die in ihrem Leben unter die Räder gekommen waren, die aus welchen Gründen auch immer gescheitert waren. Im Übrigen ist Wichern auch der Erfinder des Adventskranzes. Weil die Kinder in diesem rauen Haus ihn genervt haben, weil sie immer fragten, wie viele Tage sind es noch bis Weihnachten? Und da hat Wichern sich geholfen mit einem Adventskranz. 19 weiße Kerzen für die Wochentage, 4 rote Kerzen für die Sonntage. Und da konnte er immer sagen, wenn alle 23 Kerzen brennen, dann ist es noch ein Tag und dann ist Weihnachten. Und dieser Wichern wurde konfrontiert mit einem dieser Jungs. Der brachte seinen Bericht von der Jugendbehörde mit und gab ihn ganz scheu Wichern. Und Wichern las diesen Bericht im Schein der Kerzen, denn damals gab es noch kein elektrisches Licht. Es war ein ganz erschütternder, trauriger Bericht. Und nachdem Wichern den gelesen hatte, schaute er den Jungen an und sagte, ja, jetzt weiß ich viel von deiner Vergangenheit. Aber hier darfst du als neuer Mensch anfangen. Denn Jesus Christus ist auch für dich gestorben und auferstanden. Deine Schuld kann vergeben werden. Und dann nimmt Wichern dieses Dokument der Jugendbehörde und hält es in die Kerzen hinein und es verbrennt dort. Und er will damit dem Jungen klar machen, hier kannst du wirklich neu anfangen. Er hat ihm dann auch geraten, erzähl deinen Kumpels nicht deine ganze Geschichte, sondern lass dich nicht darauf festlegen, du darfst neu anfangen. Denn Jesus ist auch für dich gestorben und auferstanden. Und so wie in der Kerzenflamme der Bericht der Jugendbehörde verbrannte, so kann in der Liebe Jesu unsere Sünde verbrennen. Er hat bewirkt die Reinigung von den Sünden. Und die große Frage ist, warum kann der Hebräerbrief das mit dieser Sicherheit sagen? Weil es geschehen ist. Die grammatikalische Form, die dort im Griechischen steht, könnt ihr wieder vergessen, ist ein effektiver Aorist. Aber das besagt, da ist eine Sache wirklich abgeschlossen. Da ist eine Sache effektiv erledigt. Er hat es getragen. Und darum nochmal dieses Bild von Habdank. Darum leuchtet dieses Licht nicht nur von außen in diese Gefängniszelle hinein, sondern es hat die Macht, die Zelle zu öffnen, die Gitter zu sprengen und die Gefangenen herauszuholen. Und das Licht ruft uns. Es ruft, Jesus ruft uns und sagt, kehr dich zu mir. Und die einzige Haltung, mit der wir angemessen darauf antworten können, ist die Haltung dieses älteren Mannes, dort unten, der seine Hände zum Licht hin, zu Jesus hin ausstreckt. Das ist der Glaube, der sagt, Jesus, ich brauche deine Vergebung. Jesus, ich brauche deine Hilfe. Rette mich, vergib mir meine Schuld und mache du mein Leben neu und nimm es ganz in deine starken Hände. Sehen Sie, das ist die Botschaft, die sich dann im ganzen Hebräerbrief entfalten wird. Jesus ist Gottes reinigendes Wort. Er hat die Macht, uns von allen Fesseln zu befreien, weil er unsere schmutzverzerrten Hände und noch schlimmer unser verdrecktes Herz, unseren verschmutzten Willen, unsere ganze Gottlosigkeit und Ignoranz vergeben will, weil er am Kreuz gestorben ist und die Strafe für uns getragen hat. Und jetzt ist er Gottes reinigendes Wort. Und darum ist er der Einzige, der uns diesen entscheidenden Satz sagen kann, der da lautet, deine Sünden sind dir vergeben. Das kann ihn kein anderer Mensch sagen. Das kann ihn auch kein Pastor in eigener Autorität oder Machtvollkommenheit sagen. Das kann ihn nur einer sagen, der ein Bote Jesu Christi ist, der sich beruft auf dieses Wort, was in der Heiligen Schrift steht. Und deswegen sagen kann, im Namen Jesu, sage ich dir, deine Sünde ist dir vergeben, weil er für dich gestorben ist. Und wenn du ihm glaubst und mit deinem Leben dich zu ihm flüchtest, dann darfst du wissen, ja, auch dir gilt das. Gut, mag mancher denken, aber was würde das ändern an meiner Krankheit? Was würde das ändern an meiner Arbeitslosigkeit? Was würde das ändern an meinen Familienproblemen? Was würde die Reinigung von den Sünden daran ändern? Und wenn Sie so fragen sollten, will ich Ihnen sagen, sehr viel würde das ändern. Es würde nämlich die wichtigste Veränderung in Ihrem Leben bewirken, die es überhaupt geben kann. Es würde Sie vom Feind Gottes zum Freund Gottes machen, zum Kind Gottes. Es würde Gottes Todesurteil über Ihrem Leben in einen totalen Freispruch verwandeln. Und von Stund an wäre Gott nicht mehr Ihr Richter, sondern ihr Vater. Es würde alles ändern, Gottes reinigendes Wort. Und von da an würde gelten, die ganze Macht Jesu, Jesus selbst übernimmt die Verantwortung für ihr Leben. Er hat versprochen, es in seine guten Hände zu nehmen. Er hat versprochen, ihr Leben so zu führen, dass es gut ausgeht. Er ist Gottes reinigendes Wort. Und das ist der große Trost, mit dem wir das alte Jahr beschließen können. Alles, was war an Schuld, alles, was unser Gewissen belastet, das kann vergeben werden. Und alles, was war an Angst, das kann zum Frieden kommen. Und das ist die große Gewissheit, mit der wir dann das neue Jahr begrüßen können. Alles, was kommt, alles, was unser Leben treffen kann, muss erstmal an ihm, an Christus vorbei. Und alles, was mich irgendwie bedrohen könnte, auch nur im Entferntesten, ist immer schwächer als er. Und wo immer ich bin und in welchen Winkel ich mich auch verkriechen und verziehen mag, er wird immer da sein. Und schauen Sie, das ist der allerletzte Strich in diesem Porträt, der nicht fehlen darf und den ich wenigstens noch erwähnen will. Dieser Jesus Christus, der hat das alles, was wir sagten, nicht nur damals getan, sondern er ist jetzt erreichbar. Und das sagt uns der letzte Teilsatz von Vers 3. Er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Und das ist das fünfte und letzte. Jesus ist Gottes nahes Wort. Er ist nahe, er ist nicht irgendwo weit entfernt. Er ist nicht nur auferstanden, sondern er war dann noch 40 Tage hier auf der Welt, sichtbar für die, die ihm begegnet sind. Und dann ist Jesus in die Ewigkeit zurückgegangen, in Gottes für uns noch unsichtbare Welt. Und er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Das Ereignis, was hier angesprochen ist, ist das Ereignis von Himmelfahrt. Und wenn da steht, er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät Gottes, dann müssen Sie wissen, Majestät in der Höhe, das ist im Judentum die Umschreibung für Gott. Majestät in der Höhe, das betont besonders die Macht Gottes und die Größe Gottes. Und wenn hier steht, Jesus hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, dann heißt das, Jesus hat jetzt wieder Anteil an dieser Macht, die Jesus zwischenzeitlich freiwillig aufgegeben hatte, weil er reingekommen ist in diese Welt. Er hat jetzt wieder Anteil an dieser total unbegrenzten Macht der Majestät in der Höhe. Und das heißt eben gerade nicht, Jesus ist uns unendlich fern entrückt, sondern er ist uns unendlich nahe. Er hat jetzt Anteil an dieser Macht Gottes, mit der Gott aus seiner für uns noch unsichtbaren Welt jederzeit hineinwirken kann in diese Welt, jederzeit hineinwirken kann in unser Leben. Und wissen Sie, das ist das Interessante. An Himmelfahrt beginnt für die Jünger die Situation so zu werden, wie sie heute auch für uns ist. Seit Himmelfahrt können die Jünger Jesus nicht mehr sehen. Seit Himmelfahrt können die Jünger nicht mehr direkt mit Jesus sprechen. Und trotzdem hat der Herr ihnen versprochen, kurz vor diesem Ereignis, habt keine Angst, denn ich bin bei euch alle Tage. Ich werde eure Gebete erhören. Ich werde euch in einer besonderen Weise nahe sein, dass ihr euch jederzeit und an welchem Ort dieser Welt ihr euch auch befinden werdet, auf mich verlassen könnt und nach mir rufen werdet. Denn seit Himmelfahrt, seitdem Jesus sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe, ist er immer in Rufweite und immer in Reichweite. Und schauen Sie, wie großartig sich der Kreis hier schließt. Das Erste, was der Hebräerbrief über den Sohn Gottes gesagt hatte, war in Vers 2, dass er der Erbe über alles wäre. Der Richter, der mächtige Richter, der das letzte Wort spricht. Und das Letzte, was der Hebräerbrief in diesem Kurzporträt beschreibt, am Ende von Vers 3, ist diese Tatsache, dass Jesus zur Rechten der Majestät in der Höhe ist und wieder Anteil hat an Gottes totaler Macht. Er, der Erbe, der das letzte Wort spricht, er ist der, der alle Macht in Händen hält. Und damit ist er für die da, die an ihn glauben und nach seiner Hilfe fragen. Nehmen wir das mit hinüber ins neue Jahr. Alles, was wir heute Abend miteinander hier studiert haben, das war nicht das Porträt eines großen Verflossenen, sondern das war das Porträt der mächtigsten und einflussreichsten Persönlichkeit des Jahres 2007. Jesus Christus. Wir haben gesehen, Jesus Christus ist Gottes letztes Wort. Er ist Gottes eigenes Wort. Er ist Gottes umfassendes Wort als Erbe, Schöpfer und Erhalter. Er ist Gottes reinigendes Wort und macht damit deutlich, diese ganze Macht steht nicht gegen uns, sondern ist für uns und will uns retten. Und so ist Jesus Christus Gottes nahes Wort. Das alles ist der Herr Jesus Christus. Und darum dürfen alle, die zu ihm gehören, alle, die sich im Glauben an ihn wenden und sagen, Herr, rette mich, Herr, sei du mein Halt im neuen Jahr. Ich bin bereit, mein Leben an dich zu binden. Für jetzt und für immer. Darum dürfen alle die sehr getrost und sehr mutig in das neue Jahr hineinmarschieren. Und das wünsche ich Ihnen allen, dass Sie, weil Sie Ihr Leben an Jesus Christus binden, ganz froh und egal was im Einzelnen kommen mag, behütet und getrost losgehen können in dieses neue Jahr. Und es wird wieder ein Jahr des Herrn sein. Amen.